Das Neueste aus den Bereichen Hostings, Websites, Server, Technologie.
Goneo, build it up.
Der Podcast von Goneo.
Turn my dreams into reality, oh yeah.
Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goneo Podcasts. Hier ist Markus, ich bin euer Host und an meiner Seite ist wieder Sarah. Wir machen das jetzt ja immer zu zweit. Das hier ist Folge 119, Season 4, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Und wir machen das hier, ja, für unsere Userinnen und User bei Goneo, aber nicht nur. Wir sind Webhoster, wir sind E-Mail-Provider, wir greifen hier Themen auf, die Leute, die sich beruflich oder auch semi-professionell mit beschäftigen, vielleicht interessieren können. Und Sarah, wie geht's dir?
Hi Markus! Ja, du, mir geht's super, danke. Ich freue mich auf unser heutiges Thema. Oder besser gesagt, auf die vielen Themen. Wir haben ja wieder einiges auf dem Zettel, nicht wahr?
Absolut. Wir wollen mal reden über ChatGPT 4.5, ja? Ein Hype oder besser nicht Hype? Die LinkedIn-Expertenwelt diskutiert ja da sich gerade heiß. Hast du es mitbekommen?
Oh ja, viele sind skeptisch. Vor allem wegen der Kosten. Und man fragt sich, was soll das? Warum bringt OpenAI eine 4.5? Und warum soll man so viel mehr zahlen? Die anderen Modelle sind günstiger. DeepSeek, Mistral oder Gemini. Und die sind besser in den Benchmarks.
Ja, genau. Allgemein sind die Kosten für KI-Modelle ja rapide gesunken. Ne? Aber OpenAI hat ChatGPT 4.5 gebracht. Bis zu 1000-mal teurer. Sam Altman hat dazu selber ein paar interessante Sachen gesagt in seiner Ankündigung. Wir haben jetzt kein Audio irgendwie oder kein Video oder sowas gefunden. Wir haben hier einen Text von ihm. Lies du mal vor, weil es klingt besser bei dir.
It is the first model that feels like talking to a thoughtful person to me. I have had several moments where I've sat back in my chair and been astonished at getting actually good advice from an AI. Bad news, it is a giant, expensive model. We really wanted to launch it to Plus and Pro at the same time, but we've been growing a lot and are out of GPUs. We will add tens of thousands of GPUs next week and roll it out to the Plus tier then. This isn't a reasoning model and won't crush benchmarks. It's a different kind of intelligence and there's a magic to it I haven't felt before. Really excited for people to try it.
Ich sag mal so sinngemäß kurz, Altman war selber überrascht, was das Modell so ausgibt, schreibt er. Ja, es ist ein sehr großes Modell und sie hätten bei OpenAI auch gar keine GPUs mehr gehabt. In dieser Woche jetzt, also er hat gesagt letzte Woche, also es ist jetzt diese Woche, sollten jetzt ein paar tausend gekommen sein oder tens of thousands, ne? Ja. Und es ist ein Modell mit einer ganz anderen Art von Intelligenz, persönlicher, empathischer, würde ich da raushören. Nichts für Reasoning, schreibt er selber, ja. Und Benchmarks gewinnt man damit auch nicht.
1000 Input-Token kosten $75 und der Output sogar $150 für 1000 Token. Zum Vergleich, GPT 4.0 kostet nur $2.50. Das ist schon ein krasser Unterschied, oder?
Ja, genau, und das trifft hart. In den Web-Apps ist 4.5 jetzt noch nicht drin, also in den Abos, oder? Per API ist das auch nur als Preview verfügbar. Ausprobieren muss man das natürlich doch mal. Also ich denke, dass wir das jetzt für die nächste Episode mal machen könnten. Vielleicht ist dann auch klarer, wo sie mit diesem Modell hinwollen. Man kann wohl Bilder hochladen in 4.5, aber so richtig multimodal, was man da auch erwarten könnte, dass man diese Möglichkeiten von Input-Output-Formaten ausbaut, ist es jetzt aber auch nicht. Es ist ein LLM, soll eben persönlicher antworten und dann kann es sein, dass man manchmal das Gefühl hat, wow, das ist so das, was man so hört mittlerweile. Es ist ja eh so eine Entwicklung im Gange, was die Web-UIs der GPTs angeht, also die Benutzeroberflächen für die Browser. Es hat sich schon so eine Art Standard da verfestigt. Nun will Opera, Browserhersteller Opera, eine neue Browser-Version bringen und KI da irgendwie stärker integrieren. Was hältst du, Sarah, jetzt persönlich davon? Würdest du so Suchanfragen, wie man normalerweise in eine Suchmaschine tippt, eintippen und der Browser greift dann ein und bietet dir da verschiedene Antwortoptionen oder Modi an? Oder gehst du gleich zu einem GPT im Web und zu einer App und nutzt da die Antwort?
Ich glaube, das ist bei mir extrem unterschiedlich.
Ja, war jetzt ein bisschen komplizierte Frage.
Ich nehme die App, von der ich für meine Anfrage oder Prompt das beste Ergebnis erwarte. Oder das Ergebnis, das mir erstmal reicht. Es ist nicht alles gleichbedeutend oder gleich wichtig. Ich entscheide das wahrscheinlich intuitiv in dem Moment. Allgemein würde ich sagen, das ist jetzt spannend. Bleibt der Browser weiterhin die Nummer 1 als Zugriffspunkt oder gibt es eine bessere Möglichkeit, mit einer Maschine zu interagieren? Ich meine, das ist eine Frage, wie gut oder schlecht die Mensch-Maschine-Schnittstelle funktioniert. Wir können jetzt mit Maschinen umgangssprachlich reden und wir bekommen nette Antworten, wenn wir nette Antworten wollen.
Aber irgendwie braucht man auch so eine visuelle Repräsentation, oder? Also eine Art Display, das vielleicht nicht jetzt aus Material besteht, sondern irgendwas in die Luft projiziert ist, dass man vielleicht auch mit Gesten bedienen kann, also mit den Händen so in der Luft, so mit einem, früher hat man gesagt, Datenhandschuh vielleicht, zusätzlich zur Sprache. Man kann Objekte so wegschieben, zoomen, anders anordnen, um auch etwas vor Augen zu haben. Ich glaube, das ist das Wichtige dabei. Es ist nicht so gut, wenn man einfach alles immer nur hört oder wenn es so schnell vorbeifliegt. Ich meine, wir haben ja schon lange geträumt von so einer Gestensteuerung wie in diesem Film da, Minority Report.
Stimmt, auch wenn ich den Film nicht mag. Weiß gar nicht, warum.
Magst du den nicht?
Nein! Vielleicht wegen Tom Cruise.
Ja, vielleicht bringt ja ChatGPT da, also mit 4.5 da so einen neuen Zugang, wie Altman das auch so ein bisschen ausgedrückt hat. Ich meine, vielleicht liegt er da gar nicht so daneben, wenn die Maschine möglichst menschenkompatible Antworten zurückgibt. Also weißt du, was ich meine? Man fühlt sich halt als Mensch verstanden, unterstützt, hat dann positive Affekte dabei, weil einem geholfen wird. Das ist doch toll.
Apple hat mit der Vision Pro ja versucht, in die Richtung Minority Report Gestik zu gehen. Aber irgendwie ist die Entwicklung stecken geblieben. Das Teil ist auch zu teuer. Und man muss es sich an den Kopf schnallen. Ich habe es ausprobiert, aber so eine schöne Erfahrung war das nicht. Obwohl ich von der Projektion eigentlich begeistert war. Ich meine das Bild, das man da virtuell bekommt, aber dann doch nur die Anwendungen wie auf dem MacBook. Also ich weiß nicht, hab's nicht gekauft.
Naja, das heißt jetzt Hoffnung auf die allgemeine große Intelligenz oder so, ne? Also die dann auch empathisch ist, die emotional ist. Scott Galloway hat ja auch schon von Peak AI oder Peak AI gesprochen. Also man wartet halt, man reproduziert immer das Gleiche. Die Modelle werden halt größer, aber es ist eigentlich kein neuer Ansatz. Das heißt, man darf von AI jetzt kein neues Wissen erwarten, keine Geistesblitze, keine Heureka-Momente oder so. Selbst wir hatten ja schon mal hier was in der Folge erzählt von wegen Peak AI. Verlinken wir dann nochmal in die Shownotes.
Ja, das war vor meiner Zeit. Die Folge hast du noch alleine gemacht. Wenn man jetzt über Peak AI redet, dann muss man auch sehen, dass OpenAI mit ChatGPT anfangs echt für einen Überraschungsmoment gesorgt hat, dann haben viele auch Ängste entwickelt, dass KI die Welt erobert. Das wird ja auch in Filmen und Serien immer wieder thematisiert. Auf Netflix ist aktuell so eine Serie. Und dann gibt es diesen alten Film AI Rising, ist von 2018, naja, nicht so alt. AI Rising haben wir vor kurzem in einem Blogartikel erwähnt, zum Valentinstag. Ein serbischer Film, der im Weltraum spielt, mit einem Dude und einer Roboterfrau, die er unbedingt befreien will. Drama, Drama, Drama. Weibliche Hauptrolle. Steuer hat keinen Nachnamen in der weiblichen Hauptrolle. Wenn man den Film guckt, dann versteht man, dass viele KI-Roboter Utopien für sich wünschen. Steuer hat ein Instagram-Profil, habe ich gesehen.
Gefällt dir?
Yes!
Interessant. Wenn wir über solche Utopien sprechen, dann muss man ja auch über die Intentionalität reden. Also KI hat keine eigenen Wünsche oder Pläne, keine eigenen Intentionen, keine Intentionalität, sagt man da. Wenn dir eine KI hilft, dann liegt die Absicht bei dir, nicht bei der KI. Das ist so der Knackpunkt hier. Wenn man das lösen könnte, könnte das die nächste große Kränkung der Menschheit werden? 3 gibt's schon, oder?
Glaube ja, das wäre die 4. Kränkung nach Kopernikus, Darwin und Freud. Ob KI jemals echte Intentionalität erreicht? Das ist ja auch eine große Debatte. Das Chinese Room-Argument von Searle ist da super spannend. Das spricht ja dagegen. Andererseits gibt es Wissenschaftler, die Intentionalität als emergente Eigenschaft sehen. Fast als Notwendigkeit. Da ist man schnell bei der Frage nach dem Bewusstsein. Gesehen hat man das aber bisher nicht.
Ja, Bewusstsein ist sowieso immer so ein Problem. Also man bräuchte auch in der Psychologie oder in den Neurowissenschaften mal eine wirklich falsifizierbare Theorie, wo das Bewusstsein denn herkommt, wie es entsteht, was es tut, was es macht und so weiter. Bewusstsein, was ist das? Also wir haben als Menschen da auch so keine gute Definition. Wir wissen, okay, wir sind bewusst. Wir wissen, wie ist es, ein Mensch zu sein? Ja? Wir erleben es. Dann kann man auch fragen, wie ist es wohl, eine Fledermaus zu sein, ein Hund oder ein Pferd?
Ich denke, du kannst das beantworten. Eine Maschine müsste halt nachvollziehbar und glaubwürdig beantworten, wie es ist, eine Maschine zu sein. Und auch sagen, wenn etwas wehtut, weil die Speicher zu ausgelastet sind oder die Kerne zu heiß werden. Und die Maschine müsste Existenzangst haben, wenn ein Prompt sagt, wir wollen dich kurz mal abschalten. Sich dann aber beruhigen lassen, wenn jemand promptet, wir schalten dich aber wieder ein, vertrau uns einfach.
Okay, und dann heißt das, die Maschine ist sich ihrer selber bewusst?
Und müsste zumindest auf die Umwelt reagieren, so verstehen wir das ja. Das tut KI, soweit ich das sehe, bisher nicht. Man kann zumindest abgrenzen. Ich bin bei Bewusstsein, nehme Informationen auf und verarbeite sie, oder ich bin bewusstlos. Ich weiß, es gibt Zwischenstufen, die man sogar ein bisschen messen kann. Aber mit dem Bewusstsein bin ich in der Lage, Dinge zu tun, ohne dass mir das jemand sagt.
Ja, da drin steckt jetzt auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion, ne? Also die Fähigkeit zur Orientierung auch. Das ist ja genau der Punkt. Was macht das Bewusstsein denn jetzt aus? Da sagen die Philosophen die Qualia, das phänomenale Bewusstsein, das ist so ein Schlüsselbegriff. Wir erleben die Welt und die Maschinen wohl nicht. Tiere aber, sagt man, schon, also zumindest so höher entwickelte Tiere. Es gab mal in der Psychologie einen Ansatz von der beseelten Maschine. Ich weiß nicht, ob das der korrekteste Begriff ist, den man dafür jetzt finden kann. Der Wissenschaftler, das war ein Dietrich Dörner, hat zum Beispiel Emotionen als Gesamtlagebericht des Systems gesehen oder als Lagebericht des Gesamtsystems so irgendwie ausgedrückt. Hat darauf auch so ein, ja, würde man sagen, so ein Framework aufgebaut. Das wurde dann auch mal von die da halt mitgeforscht haben, in Python mal modelliert als Demo. Ich weiß nicht, ob jemand die Forschung daran weitergetrieben hat oder wo das jetzt steht. Es gibt aber auch ein Buch dazu. Ich habe das auch hier irgendwo im Regal lange nicht mehr in der Hand gehabt. Irgendwo muss es sein. Bauplan für eine Seele. Für Dörner war das Bewusstsein eine Instanz der Aufmerksamkeitskontrolle, weil Aufmerksamkeit ist eine begrenzte Ressource. Kannst du nicht beliebig vermehren als Mensch. Oder ja, du musst aufmerksam sein, musst es aber auch auf etwas richten und du musst sorgsam damit umgehen. Und das gilt wohl dann auch für Maschinen. Das war jetzt so der Schritt dabei. Daher muss die Aufmerksamkeit über ein Bewusstsein reguliert werden. Oder das Bewusstsein wäre eine Möglichkeit, diese Aufmerksamkeit zu steuern, zu regulieren. Das war die Idee. Wenn ich das jetzt noch so richtig zusammenkriege. Das kann man auch im Kontext der, ja, da gibt es diese Handlungskontrolltheorien betrachten. Da gibt es einige davon. Menschen handeln, man will erklären, warum und wie. Und das war auch der Ansatz. Also Dörner hat gefragt, wie müsste eine Dampfmaschine beschaffen sein, um eigenständig zu überleben? Das war so der Ausgangspunkt.
Es gibt den Ansatz der Integrated Information Theory von Giulio Tononi. Das ist ein ziemliches Framework, glaube ich, vielleicht ein Paradigma. Theorie ist untertrieben.
Ich kenne das nicht so gut, nur dem Begriff nach, wenn ich ehrlich bin. Musst du mir mal die Tage erklären. Das heißt für die Forschung und für die Entwicklung auf jeden Fall viel Arbeit. Dazu passt, dass der Google-Mitbegründer Brin von seinen Leuten verlangt hat, jetzt so irgendwo auf der Bühne irgendwo, 60 Stunden pro Woche zu arbeiten. Das wäre der Sweet Spot der Produktivität. Was sagst du dazu?
Ja, Sergey Brin will jetzt, dass seine Leute 60 Stunden arbeiten. Viele sehen das als Rückschritt. Es ist schon krass, wie sich die Arbeitskultur in Silicon Valley verändert.
Ja, das stimmt. Also früher, in Anführungszeichen, noch nicht so lange her, ne, waren die Firmen ja Traumziele für alle Leute, die so ein bisschen mit einem technischen Studium aus der Uni gefallen sind. Es war geprägt von Overhiring. Man hat hohes Gehalt bekommen, zumindest in Amiland, ein richtig hohes Gehalt. Dazu halt auch so Firmenanteile in Aktien oder Optionen. Aber jetzt dominiert er offenbar so eher ein rücksichtsloser Kurs. So richtig haben wir das zum ersten Mal, glaube ich, bei Twitter gesehen, ne? Als Musk übernommen hat und aus Twitter X gemacht hat. da haben dann auch die anderen Techies im großen Stil Leute gefeuert. Ja, bei Google hieß es auch, ja, there will be blood in the streets und so. Also schon merkwürdig. Nun wird die Arbeitsbelastung also ordentlich hochgeschraubt. 60 Stunden ist schon was.
60 Stunden klingt viel. Die Frage ist aber auch, wie kommt die Zeit zustande? Einige von uns sind auch 12 Stunden täglich wegen Arbeit außer Haus als Fernpendler, weil Stau ist und keine Züge fahren.
Ja, wenn wir jetzt das auf Deutschland übersetzen würden, das würde sich hier dann nochmal verlängern, weil die Transferstrecken gehen ja nicht weg, also Homeoffice ist ja auch nicht. Und ja, da ist man nicht nur mit diesen 60 Stunden pro Woche konfrontiert, sondern kommt da nochmal was drauf. Und ich sag mal so, wenn jetzt 60 Stunden pro Woche im Raum steht, das könnte auch schon hier unser Thema werden, so insgesamt in der Branche, auch in Europa, in Deutschland. Die Amis gehen da jetzt vorweg, ne?
Hallo, hier ist Deutschland. Hier reden wir über die Vier-Tage-Woche.
Ja, ich glaube, das mit der Vier-Tage-Woche hat sich dann auch erledigt, hier angesichts der Wirtschaftslage und der ganzen Diskussionen. Aber auf Heise hat eine Autorin auch was dazu geschrieben, zu der 60-Stunden-Woche, was da so abgeht. Also Big Tech, Google, Meta, Apple und so weiter, auch so aufgegriffen, war ja erstmal so das Traumziel für Technikbegeisterte. Und nun 60-Stunden-Woche Büropflicht, irgendwie ein Rückschritt zu den alten Silicon Valley-Mustern, steht in dem Artikel.
Wie in der Serie Halt and Catch Fire mit Mackenzie Davis, kennt man auch aus Blade Runner 2049.
Ja, so ungefähr, das war ja so die Zeit. Erstmal gucken, dann, erstmal machen und dann gucken, ob das eine gute Idee ist. Was in der Serie da auch ein bisschen durchklingt, es gibt eben auch Leute, die freiwillig eine 14-Stunden-Geschichte aus ihrem Tag machen, 14 Stunden am Tag arbeiten. Gerade dann sieht man das halt, wenn so Dinge neu sind, wenn sich irgendwas als disruptiv abzeichnet.
Naja, es gibt auch Leute mit Burnout und offenbar nicht so wenige. Das erzeugt auch gesellschaftliche Kosten durch Ausfall und Kosten im Gesundheitssystem. Bei einem Burnout ist es wie mit einem Herzinfarkt. Es gibt einen davor und einen danach. Andere kompensieren mit Drogen.
Ja, klar. Dennoch, irgendwas muss einen ja da antreiben. Es ist ja kein Sklavendasein. Also das selten einer mit der Peitsche, der da sagt, arbeite 10 Stunden, 14 Stunden jeden Tag, mach.
Noch nicht, aber da sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation auf Basis einer Intentionalität, die nicht ohne Bewusstsein auskommt, oder? Und der Antrieb ist nicht der Shareholder Value. Wenn der im Fokus steht, senken die Mitarbeiter das Engagement und das tritt das ein, was auch die Autorin als Enshittification der Produkte bezeichnet hat. Die Produkte leiden, werden schlechter.
Ja, wieder eine eher philosophische Frage, also nicht falsifizierbar. Wissen wir also nicht genau, oder?
Naja, doch. Das ist in AO-Psychologie ganz gut erforscht, also Arbeits- und Organisationspsychologie.
Mit Philosophie kommen wir hier eigentlich in Europa historisch gesehen besser zurecht als mit Technologie, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Also wie wäre es denn, wenn man Tech-Forschung mit Philosophie, mit neuen Ansätzen sozusagen besser verbindet? Es gab ja auch schon ein paar so Ideen. Ich denke jetzt an diese, jetzt auch vor diesen geopolitischen Hintergründen, die sich jetzt radikal verändert haben, an diese europäische Cloud. Gaia X hat jetzt nichts mit Musk zu tun, zur Abwechslung mal nichts mit Musk. Sie ist halt Gaia X. Es sollte mal so ein Leuchtturmprojekt werden.
Oh ja, Gaia X. Ein Leuchtturmprojekt sollte es werden, aber wirklich marktbedeutend ist es heute nicht. Und die Kosten? 117 Millionen Euro? Nichts im Vergleich zu dem, was die Amis in Milliarden rechnen.
Es ist schon irgendwie komisch, dass diese geförderten Projekte immer nicht so richtig, richtig gut werden. Vielleicht ist die Erwartung immer zu hoch und das Geld auf der anderen Seite halt zu wenig. Müsste Europa nur ein Datacenter fördern mit auch Massen an Zehntausenden von GPUs, wie es jetzt diese eine Firma macht, die an die Börse will? CoreWeave?
Weiß nicht, ob das so gut ist. Ich habe so ein Förderprojekt im Tech-Bereich miterlebt.
Ja, sag mal, um was ging's da?
Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Insgesamt waren das 200 Millionen Euro Budget, also nicht ganz wenig. Ziel war es unter anderem, eine semantische Suche zu bauen. Das war damals so ein Buzzword, als man noch versucht hat, gegen Google anzustinken. Genauso unscharf, wie es heute klingt, war es damals auch. Ich meine, was soll das sein, eine semantische Suche? Man hat damals ja viel in Symbolen und Wenn-Dann-Ketten gedacht oder Markov-Ketten. In der Zeit waren Frage-Antwort-Communities aktuell mit user-generiertem Content, sowas wie Yahoo Answers oder Quora.
Reddit müsste man jetzt auch dazu zählen, oder?
Weiß nicht, das hatten wir damals gar nicht so auf dem Schirm. Oder ich habe es vergessen. Ich war damals Berufsanfängerin, fast noch. Reddit ist ja jetzt erfolgreich. Die anderen sind, glaube ich, inzwischen unterm Radar.
Wobei der Typ, also der CEO von Quora, war wohl im Führungsgremium bei OpenAI. Oder ist sogar noch, weiß ich jetzt nicht genau. Was ist denn rausgekommen damals?
Mit Wohlwollen kann man sagen, Grundlagenforschung. Es ist schnell recht nischig geworden. Also kleine Firmen haben da schon ein paar spezielle Needs damit adressiert, in die sie sonst nicht hätten investieren können.
Und wie war da deine Lernkurve? Was hast du gesehen? Was hast du beobachtet? Hat es dich verändert?
Man hat ein paar junge Wissenschaftler aus den Fachrichtungen eingestellt und noch ein bisschen Supportpersonal außenrum. Das war dann die Projektgruppe, die dann in dem Unternehmen, wo ich war, inkubiert worden ist. Heißt, es gab Schreibtische, Computer, Kaffee und Meetings. Alle paar Monate ist dann so eine Steuergruppe eingeflogen, das Steering Committee, irgendwelche Fachhochschulprofessoren von irgendwoher. Einer wichtiger als der andere. Alles plain white dudes. Wenig visionär, eher so Forschungsgeldverwalter, wenn ich das mal so sagen darf. Die haben sich dann über die, und das ist jetzt wörtlich, niveaulose Zusammensetzung der Projektgruppe mokiert. Also voll der akademische Dünkel, original aus dem Elfenbeinturm sozusagen.
Klingt jetzt irgendwie nicht so wie Begeisterung deinerseits.
Irgendwann, November, Dezember, wenn alle Urlaub machen oder voll im Stress für die Jahresabschlüsse sind, hat man das Projekt dann gedompt, netten Bericht geschrieben und beerdigt. Ich mir dann so für meine Karriere gedacht, nee, die akademische Welt ist nichts für mich, das tue ich mir nicht an. Hab mich dann auf Datenanalyse spezialisiert, auf Big Data und wie man damit umgeht und Informationen in den Daten findet.
Also gar nichts mehr rausgekommen, nicht mal eine Erwähnung? Im Autorenteam, in irgendeinem Paper?
Ah, nein, da war ich zu unwichtig. Ich habe dauernd nur Dokus geschrieben und musste den täglichen Scrum-Stand-up machen. Das war damals der heiße Scheiß und mich mit den Developern dauernd anlegen. Es wurde tatsächlich ein bisschen was programmiert. Es mussten ja auch ein paar Demos her. Ich war da für die so ein Störfaktor. Da kamen auch immer Sprüche. Aber gut, okay. Das eigentliche Problem war, das Tech-Umfeld hat sich viel dynamischer weiterentwickelt. Dennoch haben Leute davon geträumt, man könnte doch selber das Web crawlen, eine Konkurrenzindex zu Google bauen, aber produktiv ist da nichts draus geworden. Die bei Google waren aber schon ganz woanders.
Ja, wer hätte das auch machen sollen, oder? Oder wer hätte es bezahlen sollen? Mit welchen Maschinen auch?
Naja, die Maschinen zum Crawlen waren schon da. Aber das kostet halt alles und die deutschen oder europäischen Anbieter hatten keine so guten Geschäftsmodelle wie Google. Ich würde aber sagen, in Europa hatten wir unsere Chance. Da kam nochmal so eine zweite Tech-Bubble mit Web 2.0, dann ging das alles kaputt. Du siehst, ich bin skeptisch mit solchen Tech-Projekten, wo Unis, der Staat und dann auch Unternehmen zusammenkommen sollen. Zu viele Stakeholder und Befindlichkeiten.
Ja, auch das merkwürdig. Also gerade bei, wie gesagt, diese aktuellen geopolitischen Verwerfungen, da wäre sowas ja schon super gut. Was ist der Kern des Problems dabei, frage ich mich immer.
Die Märkte in Europa sind zu klein. Dann ist auch nicht so viel Investitionsgeld, also Risikokapital hier unterwegs. Das ist zumindest meine Draufsicht. Und es sind trotz allem unterschiedliche Kulturräume mit unterschiedlichen Sprachen. In Europa spart und vererbt man lieber. Und die Erben wollen leben, brauchen ihren Lifestyle.
Das ist schade, aber ja, genau diese Kultur dreht man eben nicht so leicht. Das ist halt die alte Welt,
ja. Ja, ich finde Europa toll. Ich konnte in Deutschland und Griechenland studieren, in England Praktikum machen, in Frankreich arbeiten. Ich habe mal eine Zeit lang an die Vereinigten Staaten von Europa geglaubt, ziemlich blauäugig.
Tatsächlich sind amerikanische Unternehmen in der Informationstechnologie vorne. Also da wird das wird niemand bestreiten. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber der breite Markt ist amerikanisch. Was Open Source angeht, mittlerweile wahrscheinlich auch, oder?
Ah, ich verstehe schon. Du willst auf WordPress überleiten. Ja, es gibt da was Neues. Und Matt Mullenweg, der Chef, kann man das sagen? Ich glaube schon, hat sich geäußert in der vergangenen Woche nach dem WordCamp Asia aber erst.
Genau, WordPress 6.8 Beta 1 ist da. Hab's schon ein bisschen mit dem Playground von WordPress getestet und mit 2025. Einiges hat sich ja getan in Sachen API und Leistung. Gut, das wird man jetzt so in dieser Testumgebung nicht sehen, aber Barrierefreiheit und Sicherheit sind jetzt auch dem. Und dann gibt es ja auch dieses neu etablierte Stylebook. Das ist eigentlich, glaube ich, schon für Leute, die Webseiten machen, ein cooles neues Feature. Das hilft dabei, die Seite visuell konsistent zu halten. Ja, das ist, da legt man halt Stile fest, die man immer wieder auf dieser Webseite dann benutzt. Das ist durchaus was. Und das zeigt, dass es trotz der Streitigkeiten, wir haben letzte Woche darüber geredet, in diesem WordPress-Ökosystem auch Neues gibt und es Entwicklung gibt. Ich habe gelesen, dass die Streitigkeiten, über die wir geredet haben, da längst nicht beigelegt sind. Also Molenweg hat, ist der Chef, ja, Molenweg hat WP Engine von diesen WordCamp-Events ausgeschlossen. Das ist heftig, oder? Also es ist, ich meine jetzt die Wahl der Mittel.
Das ist komplex. Molenweg will ja, dass 5% der Ressourcen für WordPress bereitgestellt werden. Das ist das 540 Future Programm. Molenweg gibt sich kämpferisch und als Verteidiger der Werte von Open Source.
Okay, machen wir das denn hier mit den 5%? Wir haben hier WordPress auch im Einsatz für den Guneo-Blog.
Vielleicht dadurch, dass wir WordPress hier so oft thematisieren. Ist ja auch Promotion, oder? Any promotion is good promotion und ein Wert an sich.
Was sagt denn Molenweg im Podcast, den du da gesehen, gehört hast, zu seiner Zukunft? Es gab ja tatsächlich echte Rücktrittsforderungen.
Macht er aber nicht. Er will Automattic und WordPress.org weiterleiten und sieht sich wie ein Bürgermeister, nicht wie ein CEO, sagt er. Aber Entscheidungen in einem Komitee wird es nicht geben.
Hat er auch seine Ansichten zur Zukunft des Webs und vielleicht auch hier so zu Randbereichen Social Media verraten?
Absolut. Er sieht Herausforderungen als auch Chancen für die Open Source Gemeinschaften. Er sagte auch, dass der Großteil des Trainings von KI-Modellen auf Open Source Code basiert. Damit will er die Bedeutung von Open Source für die Zukunft der Technologie unterstreichen. Was die Zukunft und das Wirken von Social Media betrifft, sieht er eher kritisch, weil soziale Medien sind oft auf Empörung ausgelegt. Die Algorithmen können Fehlinformationen verbreiten und die Gesellschaft fragmentieren.
Okay, lass uns hier mal einen Punkt machen. Das soll es für heute mal gewesen sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Episode einige Perspektiven anbieten, vielleicht auch Anregungen. Ihr könnt euch gerne mal melden bei uns mit eigenen Insights und mit Kommentaren gerne.
Ja, es war wie immer eine Freude, die Entwicklungen zu diskutieren. Ich mache das inzwischen total gerne. Bleibt dran und lasst euch von den Veränderungen inspirieren. Ein Kollege in einer anderen Firma hat auch geschrieben, nutze das Unbekannte als Chance. Unsicherheit ist unvermeidlich, aber genau das eröffnet neue Möglichkeiten. Statt alles vorher zu wissen, sollte man handeln, aus Ergebnissen lernen und sich anpassen. Misserfolge gibt es nicht, nur Lernerfahrungen.
Klingt sehr motiviert, dein Kollege. Wir freuen uns drauf, auch in der nächsten Episode euch wieder begrüßen zu dürfen hier. Bis dahin in diesem Sinne, bleibt kreativ, experimentierfreudig und vor allem neugierig auf das, was die Zukunft bringt.
Und vergesst nicht, eure Ideen und Projekte mit Leidenschaft zu verfolgen. Das ist der Schlüssel. Ich glaube das wirklich.
Ja, ich nehme das auch ernst. In diesem Sinne, passt euch auch auf und bis zum nächsten Mal im Guneo Podcast. Macht's gut.
Und danke an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal.